Termingespräche auf Radio Niederösterreich mit Michael Battisti.
Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe der Kamingespräche auf Radio Niederösterreich. Wir melden uns heute aus dem Dorfhaus Gossam in Emmersdorf in der Wachau. Und das Thema ist eines, das immer mehr Menschen beschäftigt, aber das darüber reden nicht selbstverständlich ist. Es geht um das Thema Einsamkeit. Einsamkeit ist nämlich längst kein Randphänomen mehr. Aktuelle Zahlen zeigen vielmehr, jede fünfte Person in Österreich fühlt sich zeitweise einsam, Hunderttausende sogar häufig. Und gleichzeitig steigt mit einem Plus von 30% die Zahl der alleinlebenden Menschen in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich. Welche Bedeutung hat diese Entwicklung für unser Zusammenleben? Betrifft Einsamkeit junge Menschen stärker als ältere? Und welche Rolle spielen Vereine, Nachbarschaft und persönliches Engagement, wenn es darum geht, Menschen wieder miteinander zu verbinden? Diesen Fragen will ich heute mit meinen Gästen genauer auf den Grund gehen und gegebenenfalls auch neue Wege aus der Einsamkeit erörtern. Der Titel unseres Kamingesprächs lautet Gegen die Vereinsamung, und Vereinsamung zählt ja als die Vorstufe zur Einsamkeit, und vielleicht können wir mit unserem heutigen Kamingespräch da auch ein bisschen Bewusstsein schaffen. Ich begrüße sehr herzlich alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niederösterreich, das Publikum hier im Dorfhaus Gossam in Emmersdorf, sowie meine drei Gäste. Heide Kerschbaumer, Pädagogin und ehemalige Schulleiterin in der Volksschule Emmersdorf. Arnold Metnitzer, Theologe, Seelsorger, Psychotherapeut, Buchautor und auch Moderator. Und Erwin Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender der Kulturregion Niederösterreich, aber 25 Jahre lang niederösterreichischer Landeshauptmann, und er hat über viele Jahrzehnte das Bundesland, aber auch die Republik geprägt. Ein zentrales Thema war immer auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in ihrer Arbeit, im Großen wie im Kleinen, auch wenn das Erwin Pröll vielleicht nicht immer auf den ersten Blick so erkennbar war. Herzlich willkommen, und ich versuche am Beginn der Kamingespräche immer auch etwas Persönliches von meinen Gästen zu erfahren. Und im Zusammenhang mit unserem heutigen Titel will ich meine erste Frage an Erwin Pröll richten. Ich habe schon davon gesprochen, 25 Jahre lang Landeshauptmann, jahrzehntelang aktiv in der Politik, in der Spitzenpolitik. Und der Titel des heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich lautet Gegen die Vereinsamung. Waren Sie jemals einsam?
Gott sei Dank nicht. Vielleicht in einigen wenigen Momenten. Und einer der wenigen Momente war vielleicht, das könnte man fast ja nicht glauben, in politischen Entscheidungen, wo es spitz auf Knopf gegangen ist. Und da ist es das eine oder andere Mal schon vorgekommen, dass ich unter Tausenden gewesen bin, und plötzlich habe ich mich sehr einsam gefühlt, weil ich gemerkt habe, jetzt kommt's auf mich alleine an in der Entscheidung. Und das ist natürlich schon auch von der Psyche her gar nicht einfach. Aber Gott sei Dank, im Blick zurück kann ich sagen, ich hatte immer insofern ein Glück, dass ich zunächst einmal familiär wunderbar eingebettet war und daher auch in den schwierigsten Situationen mich zu Hause nie alleine gefühlt habe mit solchen Herausforderungen. Aber ich hatte Gott sei Dank auch das große Glück, dass ich auch im Land sehr intensiv eingebettet war von einer Vielzahl von Tausenden und Abertausenden Menschen, die es gut mit mir gemeint haben. Und so gesehen muss ich Gott sei Dank dazu sagen, ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern, was es bedeutet, einsam sein zu müssen. Aber ich weiß natürlich, dass gerade das Einsamsein eine unglaubliche Herausforderung für jene ist, denen man sagen muss, leider diese Einsamkeit kann etwas ganz, ganz Schwieriges sein.
Dazu kommen wir dann auf jeden Fall noch im Detail, aber ich will die Frage jetzt auch Arnold Metnitzer stellen. Ich habe schon gesagt, Theologe, Seelsorger, Psychotherapeut. Waren Sie jemals einsam?
Oh ja, viel öfter wahrscheinlich als Erwin Bröll. Und danke für diese feine Antwort, die in mir ganz lebendige Erinnerungen an Einsamkeit wachgerufen hat. Ich kann mich erinnern, während meines Doktoratstudiums habe ich in der Weihnachtszeit in Kärnten Gottesdienste gehalten. Und das war mal in Winklern, fast am Fuß des Großglockner. Da bin ich so als Aushilfspfarrer hingekommen, habe die Christmette gehalten. Die Leute waren, das spürt man ja, ob du angenommen bist oder nicht. Die waren unglaublich zugetan. Und dann waren die auf einmal verschwunden. Und im Pfarrhof, der unbesetzt war, hat ein Ölofen mir ein bisschen Wärme gespendet, aber er hat mehr gestunken, als er gewärmt hat. Und vom Kirchturm hat man Stille Nacht geblasen. Und ich bin da allein in diesen Pfarrhof hineingegangen und habe mich aber sowas von einsam gefühlt und allein und habe damals gedacht, bist du auf dem richtigen Weg? Und diese nagenden Fragen haben zu Einsamserfahrungen auch während meines römischen Studiums gebracht. Da wusste ich als kirchlicher Karrierist, da wird man ja hingeschickt, weil der Bischof von dir erwartet, dass du sozusagen als Edelkandidat, wir haben das gerne Zuchtbullen, kirchliche Zuchtbullenanstalt gesagt, also etwas salopp. Und da hast du lauter Karrieristen und Leute, die neben dir auf ihre Weise in der Kirche Karriere machen werden, wenn sie anständig studieren und dann sozusagen als Paradepferde des Systems nach Hause kommen. Und ich habe damals schon gewusst, das geht sich auf die Dauer nicht aus, ich muss mein Leben ändern und konnte niemandem davon was sagen. Und mein einziger Trost waren die 8 Adressen in Rom, von denen ich wusste, dass dort die Ingeborg Bachmann gelebt hat. Und da bin ich mit Gedichten von ihr zu diesen Adressen hingegangen, habe laut mir ein Gedicht vorgelesen und dann bin ich wieder einigermaßen getröstet nach Hause gekommen und ja, und habe weiter studiert. Und ich bin dann Priester geworden und das bleibt man, ob man will oder nicht. Und ich habe gar nichts dagegen, dass ich Pfarrer bin, auch wenn ich sozusagen ins weltliche Fach der Psychotherapie gewechselt habe. Und das war meine Antwort auf diese Einsamkeitserfahrungen, für die ich heute sehr dankbar bin. Denn in einem Stück von Peter Turini gibt es den schönen Satz, einsam sind wir immer, zu zweit nur ein bisschen weniger. Und die einsamen Erfahrungen, die uns die Lebensentscheidungen abverlangen, hier gibt es keine Gemeinsamkeit, sondern nur die persönliche Entschiedenheit.
Vielen Dank, Arnold Metnitzer. Ich will zu Heide Kerschbaumer kommen. Jetzt war gerade zum Schluss die Rede von Einsamkeitserfahrungen. Die mussten Sie schon machen und vielen Dank, dass wir so offen darüber mit Ihnen sprechen dürfen. Ich habe das im Vorgespräch auch nachgefragt. Sie haben mit dem Tod Ihres Mannes Franz Xaver Kerschbaumer vor etwa 2 Jahren, er war auch Initiator der Dorferneuerungsbewegung und Gründer der Kulturlocation, hier, wo wir heute zu Gast sein dürfen, im Dorfhaus Gossam, Ihren Lebensmenschen verloren. Wie sehr hat Sie das Thema Einsamkeit betroffen oder getroffen?
Ja, ich denke, grundsätzlich geht man davon aus, dass das Leben glückt. Und wenn man dann Herausforderungen bekommt, wie viele Menschen bekommen, wie Krankheit, wie Tod, wie Trennung, dann stellt man sich schon die Frage, wie man damit umgeht. Und ich bin der Meinung, es kann ganz vieles helfen. Mein großer Freundeskreis, natürlich Familie, aber ich kann jetzt replizieren auf meine 2 Vorredner. Irgendwann kommt man mit der eigenen Verarbeitung auch alleine an. Und das muss man auch wirklich alleine bewältigen. Ja? Und natürlich gibt es viele Hilfen, wo man dann schaut, wo ist das Leben anders geworden und was ist immer noch da. Und für mich war das sehr oft kulturelle Räume. Für mich ist es auch eine Haltung im religiösen Für mich ist es die Natur, die immer da ist. Da muss man dann einfach Ressourcen suchen. Und ich denke, ganz wichtig ist, ich habe gelesen, Einsamkeit kann ganz viele Gefühle hervorrufen, wie Wut, Trauer, Angst. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, sich nicht zu verschließen, sondern trotz aller Trauer in sich auch die Menschen sehen, die auf einen zugehen. Und auch die positiven und schönen Seiten des Lebens nicht auszublenden.
Ist das darüber sprechen für Sie auch hilfreich gewesen?
Ja, ich kann dazu sagen, ich war 2 Jahre auch therapeutisch begleitet, was mir sehr gut getan hat, weil ich wirklich auch wieder diese lange positive Zeit erkennen konnte und weil ich erkennen konnte, wie sehr die Familie trägt und was eigentlich auch die Familie da beigetragen hat.
Arnold Metnitzer, Sie haben uns jetzt auch schon gesagt, Sie haben auch schon ein Einsamkeitserlebnis, Einsamkeitserfahrungen gehabt. Haben Sie Sorge vor Vereinsamung?
Nein, also ich habe heute meiner Schwester am Telefon erzählt, was ich jetzt mache. Und sie hat gesagt, wie willst du über Einsamkeit reden? Du badest doch jeden Tag in der Menge von Menschen. Und dann habe ich gesagt, aber lass mich doch ein bisschen laut darüber nachdenken. In diesem von dir sogenannten, ich rede jetzt in Gedanken mit meiner Schwester Inge, die in Kärnten auf einem Bergbauernhof sitzt, lass mich doch in meinem Bad in der Menge mit Menschen reden, die tagtäglich zu mir kommen und mir ihr Vertrauen schenken. Und das sind tagtäglich ganz tiefe, therapeutisch relevante Einsamkeitserfahrungen da. Und einem solchen Menschen gerecht zu werden, dass man einen Raum eröffnet, wo der den Mut kriegt, das zu benennen. In diesem Raum bin ich sehr oft, mir hat einmal jemand gesagt, wie hältst du es aus, seelisches Scheißhäusl der Österreicher zu sein? Und ich habe gesagt, das ist ein derbes Wort, so könnte ich nie denken. Und dann kommt seine Frage, na, wie siehst du es? Und dann habe ich gesagt, ich lebe tagtäglich von mir geschenktem Vertrauen. Aus der Tiefe von schmerzlichen Erfahrungen und einem Menschen das Gefühl zu geben, nicht, dass man jetzt eine Antwort hätte, sondern dass man gemeinsam auf die Suche geht und dass man ihm in dieser Not das Gefühl gibt, dass er nicht allein ist. Es gibt ein sehr schönes Wort von Jean-Paul Sartre, wo er sagt, wenn du dich einsam und allein fühlst, bist du in schlechter Gesellschaft. Und ein Gesprächspartner, der mir in meiner Einsamkeit zuhört, sorgt dafür, dass diese schlechte Gesellschaft aufgebrochen wird hin zu einer gemeinsamen Nachdenklichkeit und Suche, um aus diesem Teufelskreis des Alleingelassenwerdens herauszukommen.
Erwin Bröll, auch an Sie die Frage, als ich Sie zu Beginn gefragt habe, ob Sie jemals einsam waren, haben Sie gesagt, na Gott sei Dank nicht. Haben Sie Sorge vor Vereinsamung, vor Einsamkeit?
Na, ich würde nicht sagen Sorge, aber das bewegt mich schon. Wenn ich zum Beispiel die Statistik anschaue, dass vor allem gerade in der jüngeren Generation Einsamkeit überdurchschnittlich durchgreift, dann muss man sich natürlich, wenn man ein wenig Sorge hat über den Fortgang der Gesellschaft, schon die Frage stellen, woran liegt's? Und wahrscheinlich wie immer im Leben gibt's hier eine Vielzahl an Ursachen. Schon Paracelsus hat seinerzeit gesagt, die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch. Offensichtlich geht vielen Menschen der Mensch schon ab. Überraschenderweise hätte ich ursprünglich ja nicht gesagt, dass gerade in der Jugend diese Problematik zunehmend nach oben kommt. Allerdings, je intensiver ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich einfach darauf, dass offensichtlich durch die sozialen Medien der intensive Umgang mit der Technik eine ganz wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist. Und wenn man sich die Frage stellt, warum ist das so, dann komme ich zumindest für mich sofort zum Ergebnis, eine noch so gute Technik kann den Menschen oder den menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Und manches Mal, wenn ich mir so die Entwicklung anschaue, vor allem auch in den Dörfern, denke ich mir, wir sind zwar in der Lage, aufgrund des technischen Fortschritts auf den Mond zu fliegen, aber immer seltener finden wir die Haustüre des Nachbarn. Und das ist natürlich schon unglaublich herausfordernd. Und daher bin ich auch dankbar, dass wir gerade hier auch in dieser Sendung diese Thematik besprechen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf breitester Ebene in der Öffentlichkeit die Augen für diese Problematik öffnen, um doch eine Chance zu haben, darüber nachzudenken, wie können wir dem Abhilfe schaffen.
Dankeschön dafür. Gibt es ja auch diese Sendung, wie Sie gesagt haben. Da will ich im Detail auch noch dazukommen, aber lassen Sie mich nachfragen. Sie persönlich haben keine Sorge, dass Sie vereinsamen vor Einsamkeit, die Sie jetzt persönlich betrifft?
Für mich persönlich habe ich sie nicht. Solange es meiner Frau und mir und meiner Familie so gut geht, wie es uns geht, habe ich keine Sorge.
Bevor wir die erste Runde abschließen, noch eine Frage an Arnold Metnitzer. Einsamkeit ist die Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen. Sie wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich wahrgenommen. Also des einen Freud, des anderen Leid, oder ist das zu kurzsichtig formuliert gedacht?
Da muss ich drüber nachdenken, da kann ich jetzt nicht schnell Ja oder Nein sagen. Aber mir fällt dazu nur ein, dass das menschliche Miteinander ja nicht nur das Produkt der Tüchtigkeit von beiden Seiten ist, sondern das hat ja im Wesentlichen damit zu tun, dass uns Möglichkeiten aufpeppen, von denen beide Seiten im Idealfall nicht gedacht hätten, dass das möglich ist. Das heißt, im Miteinander sich beschenken zu lassen und offen zu sein für das, was sozusagen keiner erwarten kann. Nicht das Glück, ein geglücktes Leben ist nicht das, das die Tüchtigkeit von beiden Seiten bestätigt, sondern wo dann Menschen plötzlich durch das, was möglich ist, auch wir vielleicht nach unserem Gespräch so da sind, dass wir davon ganz weg sind und den Blick zurück sagen, das hätten wir uns nicht gedacht. Wie schön ist es doch gewesen. So wie bei Friedrich Hölderlin gibt es ein Fragment eines Gedichtes, wo es heißt, viel hat erfahren der Mensch, seit ein Gespräch wir sind und wissen voneinander. Das heißt, ein Gespräch führen und Klugheiten austauschen ist das eine, aber bei dem, was wir da tun, so aufeinander zu reagieren, dass wir im Nachhinein sagen können, wir sind eigentlich zum Gespräch geworden, zu einem heiligen Tausch, wo jeder gibt, was er hat. Da werden alle satt, wie es in einem Tabernakelwalzer, das wir Norbert Hauer in unserer Jugend immer wieder gesungen haben. Dieses Sattwerden und manchmal nicht wissen, wovon, aber dankbar dafür, das, denke ich, ist ein valides Mittel gegen die Einsamkeit. Und dazu brauche ich auch den anderen.
Sie hören das Kamingespräch auf Radio Niederösterreich und wir diskutieren unter dem Titel Gegen die Vereinsamung, heute im Dorfhaus Gossam in Emmersdorf. Dankeschön an meine drei Gäste heute für die erste Runde. Vielleicht noch ganz kurz zu unserem Veranstaltungsort. Das Dorfhaus Gossam in Emmersdorf ist seit 40 Jahren quasi ein Best-Practice-Beispiel für gelungene Dorferneuerung. Das Dorfhaus, in dem wir uns befinden, ist ein Raum für Austausch, gemeinsames Erleben und gelebte Nachbarschaft. Also ein Ort, der wohl wie kein zweiter ein Mittel gegen Einsamkeit und Vereinsamung sein kann. Das war ja schon auch in den ersten Wortmeldungen zu hören. Und Einsamkeit trifft nicht nur jene, bei denen wir es spontan vermuten würden. Sie beginnt oft auch dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Und die Jugend war schon angesprochen. Junge Menschen gelten als besonders gut vernetzt. Und trotzdem kommt eine aktuelle Studie der Statistik Austria zu dem Schluss, dass die Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen um 50% häufiger von Einsamkeit betroffen sind als der Durchschnitt. Und eine weitere Studie, und dann bin ich auch schon fertig mit den Zahlen, des Foresight-Instituts im Auftrag der Caritas widmet sich der Zielgruppe 15 bis 24, also noch ein bisschen jünger. Da sind die Zahlen noch gravierender. Hier scheint bereits ein Drittel von Einsamkeit betroffen
zu sein. Heide Kerschbaumer, Sie waren jahrzehntelang Schulleiterin der Volksschule Emmersdorf, haben als Pädagogin mit hunderten Schülerinnen und Schülern zu tun gehabt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, ich würde sagen, Kinder wachsen heute auf in einer sehr materialistischen Welt, in einer sehr verplanten Welt, in einer Welt, wo so dieses natürliche Spiel sehr wenig vorkommt. Und wir haben eine große Aufgabe in der Gesellschaft, auch den Kindern einen Raum zu lassen für natürliches Aufwachsen. Und ich sehe auch die Systeme gefordert, sprich auch das Schulsystem oder die Einrichtungen, in denen Kinder letztlich einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, so wie später wir Erwachsenen. Und Kinder sollten noch dazu, wenn wir jetzt über so wenige Kinder in der Gesellschaft, die zur Verantwortung haben, dann denke ich, Kinder sollten gesehen werden in ihren Interessen, in ihren Entwicklungsmöglichkeiten. Und was ich dann so gelernt habe als Schulleiterin und als Verantwortliche für pädagogisches Wirken, Kinder sollten wir mit all ihren Talenten sehen, nicht nur leistungsbezogen auf einzelne Gegenstände, denn viele Kinder bringen etwas mit, mit manuellen Begabungen. Ein Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, wenn ich daran denke, ist, Kinder sollten auch Möglichkeiten haben, ihre Fantasie zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein wichtiger Rückzugsort, wenn man einen inneren Schatz hat an Lebendigkeit. Und das vermitteln auch die kreativen Fächer sehr. Auch dafür sollten wir in der Gesellschaft schauen, dass es dafür, das Schulsystem hat sich sehr in eine andere Richtung entwickelt, weil wir Leistung verlangen und weil wir denken, wir können die Menschen formen. Aber ich glaube, wir müssen den jungen Menschen auch Zeit lassen für ihre Freiräume. Und ein Anliegen hätte ich noch. Ich glaube, man kann auch Demokratie nicht verordnen als Schulfach mit 16 oder 17. Ich glaube, Kinder sollten auch hineinwachsen können in demokratische Prozesse. Dann kommen sie sich auch gefragt vor und können mitwirken.
Beide Herren haben Ihnen jetzt ausführlich und genau zugehört und beide haben auch, wie ich gesehen habe, das konnten unsere Hörerinnen und Hörer auf Radio Niederösterreich natürlich nicht sehen, zustimmend genickt. Welche Gründe sehen Sie denn dafür? Wer will denn zuerst antworten? Erwin Bröll bitte und dann Arnold Metnitzer.
Ja, meine Frau Sissi und ich, wir kommen oftmals aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir zum Beispiel in einem Restaurant sind. Und am Nebentisch sitzt eine Familie mit zwei Kleinkindern und normalerweise würde man sagen, das Natürlichste wäre, dass hier eine Kommunikation an diesem Tisch zwischen den Eltern und zwischen den Eltern und den Kindern vollzogen wird. Allerdings immer häufiger sehen wir, dass die Eltern und die Kinder voneinander getrennt werden und zwar deswegen, weil bei den Kindern schon die sozialen Medien am Tisch eine besondere Rolle spielen mit irgendwelchen Spielen, die hier gespielt werden und die Kommunikation natürlich auf diese Art und Weise unterbrochen wird. Und ich denke mir, was muss eigentlich in den Kindern vorgehen und vor allem welcher Entwicklung gehen diese Kinder entgegen? So wie von Frau Kerschbaumer vor mir schon gesagt hat, es ist zunächst einmal die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern vollkommen unterbrochen. Auf der anderen Seite ist es das Problem, dass offensichtlich die Kinder in ihrer Kreativität verbogen werden durch irgendwelche Spiele, die hier gespielt werden, um die Zeit zu vertreiben. Was bleibt letztendlich über? Wenn Sie mich fragen, kann das nur eine soziale Destabilität letztendlich sein in der gesamten Entwicklung dieser Kinder. Und destabilisierte innere Situationen und Gefühle führen letztendlich aufgrund der Situation dazu, dass man immer mehr und mehr vermisst die persönliche Kommunikation von Mensch zu Mensch Und das führt zuletzt endlich, weil die Tiefe, die Emotion und die Empathie zunehmend verloren geht, zu einem Egoismus und damit natürlich zu Einsamkeit. Das ist die Wurzel oder eine der Wurzeln für das Problem, das wir heute in unserer Gesellschaft immer mehr und mehr antreffen.
Arnold Mitnitzer. Vielen Dank. Das kann ich aus meinen Erfahrungen nur unterstreichen und sagen oder davon erzählen, dass meine Frau und ich eine Attitüde entwickelt haben in den letzten Jahren. Wenn wir irgendwo eingeladen sind, dann erzählen wir uns am nächsten Tag beim Frühstück, an was wir uns erinnern, was wir bei einer Einladung geredet haben. Es gibt nämlich für ein schönes Miteinander nichts Schöneres als ein gutes Essen, einen gemeinsam gedeckten Tisch des Brotes und der dazu passenden guten Gaben, aber auch einen gemeinsam gedeckten Tisch des Wortes. Und wenn da ein Gedanke dabei ist, wo man am nächsten Tag sagt, mein Gott, na, das haben wir mitgenommen, das war schön, dann ist das für mich eine perfekte, schöne Erinnerung. Wenn das der Fall ist, ist das wunderbar. Wenn ich schon während des Abendessens beim Blick auf den Nebentisch sehe, dass vier Menschen, zwei Kinder und zwei Erwachsene, so damit alle ihre Ruhe haben, bei der Nahrungsaufnahme mit etwas anderem beschäftigt sind und so manchmal auch die Partner nichts miteinander reden, weil sie sehr konzentriert nur aufs Essen starren, dann kommt da keine Freude auf beim Hinschauen, geschweige denn bei den Betroffenen. Aber um die Betroffenen mache ich mir jetzt keine Gedanken, weil die erreiche ich ja nicht. Das ist das eine, was mir jetzt so als Erinnerung kommt. Und als ich der Heide Kerschbammer zugehört habe und gleich genickt habe, sind mir zwei Namen eingefallen. Beide haben... Der eine ist der Alexander Mitscherlich und der andere ist der Ingmar Bergmann. Beide haben vor geschätzten 50 bis 70 Jahren im Blick auf unsere Gesellschaft davor gewarnt, wohin wir kommen, wenn wir so weitermachen. Der Alexander Mitscherlich hat unserer europäischen Gesellschaft eine drastische, vor 70 Jahren, eine drastische Unfähigkeit zu trauern, Anteil zu nehmen am Schicksal anderer nachgewiesen. Und ich glaube, und da bin ich mitten in meinem täglichen Umfeld, diese drastische Situation ist nicht besser geworden. Und der Ingmar Bergmann hat schon im Blick auf die Pädagogik und auf unsere Ausbildungsstätten und Universitäten auch vor dieser Zeit gewarnt davor, dass wir hochqualifizierte Ausbildungsplätze haben, um weiterzukommen und den anderen zu überholen mit der Pole Position, um die wir uns anstrengen. Aber, und das ist sein unglaublich tolles Vermächtnis, das mich heute noch erschaudern lässt, wir sehen seelenruhig zu, dass diese unsere Jugend, die Universitäten und Schulen verlassen, diese Institutionen als Analphabeten des Gefühls verlassen. Dass die Kultur des über Gefühle reden und sich in einen anderen einfühlen und daran teilnehmen, wenn die nicht gepflegt wird, dann verkommt sie natürlich. Und das ist ganz im Sinne von Heide Kerschbammer auch mein Befund und meine Sorge.
Es geht also um das Reden miteinander und nicht nur um das Kommunizieren mit technischen Hilfsmitteln.
Lassen Sie mich es ginge, so wenn ich als Oberkärntner Bergbauernbub von mir daheim was erzählen darf, es ginge darum, die Tür nicht zuzuschließen, sondern bei uns daheim war immer offen. Und es gibt sogar, vor ein paar Tagen hat der ORF Ö1 eine wunderbare Sendung über Gian Maria Testa zum 10. Todestag, dieses Cantautore, Bauernsohn.
Ein italienischer Cantautore.
Bauernsohn und Bahnhofvorstand und weltweit bekannter Cantautore. Und der erzählt in einem seiner schönsten Lieder, Polvere di Gesso, Kreidestaub, dass auch er bei ihm zu Hause, deswegen fällt mir das Lied, weil ich mich so an mein eigenes Heimathaus erinnere, er hat immer die Tür offen gelassen und hat feinen Kreidestaub hinter der Tür aufgestreut, damit er sieht, wenn er am Abend heimkommt, vielleicht ist doch jemand da gewesen und er sieht ein paar Spuren Und der kommt heim und da war niemand. Und dann schließt er die Tür zu bei der Nacht gegen die Kälte und gegen die Finsternis. Und am nächsten Tag macht er sie wieder auf und streut seinen Kreidestab und da kommt schon wieder niemand. Und das muss eine fürchterliche Einsamkeit sein. Heute sperren wir von vornherein die Tür ab, damit nur ja niemand kommt. Und er hat sie offen gelassen, damit wenigstens einer gelegentlich kommt. Und das ist die Grundmelodie, mit der wir, glaube ich, täglich zu tun haben.
Er hat ja auch eine Textzeile, heißt da, Sie haben es angesprochen, wenn eine Tür offen ist, weiß man, dass früher oder später jemand kommt.
Und wehe, es kommt dann niemand.
Dann ist die Enttäuschung aber groß,
ja,
wenn
klar,
niemand kommt.
Tut weh.
Lassen Sie mich folgenden Versuch starten, weil es thematisch dazu passt, bevor wir dann zu der älteren Generation kommen. Jetzt wird vielfach diskutiert, ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige, da hat es viel Kritik gegeben an der Regierung, insbesondere von der Opposition. Es hat aber auch Lob gegeben, unter anderem von der Bundesjugendvertretung und in Zusammenhang mit unserem heutigen Thema Einsamkeit, Vereinsamung. Vielleicht ganz kurz, jede und jeder, wie sehen Sie ein derartiges Verbot? Hilfreich, kontraproduktiv?
Ich war lang Jugendseelsorger und bin draufgekommen, alles, was man Jugendlichen verbietet, macht die Jugendlichen noch neugieriger drauf. Also insofern bin ich gegen jedes Verbot, aber ich bin für eine starke Argumentation, die Leute wegzulocken durch Erlebnisse, die man in der Realität macht, um sie nicht in die virtuelle Situation abdriften zu lassen.
Erwin Bröll, auch ganz kurz
bitte. Ja, ich stimme Arnold Metnitzer hier vollkommen zu. Allerdings, man muss natürlich sehen, wenn die gesellschaftlichen Zwänge es erfordern, dann ist es schon notwendig, dass man auch das eine oder andere Mal lenkend eingreift. Und ich werte das als zunächst einmal als eine lenkende Maßnahme, als eine Vorstufe einer Überzeugungsarbeit, dass es dieser Gesellschaft gelingt, schon der Jugend klarzumachen, sich nie und nimmer der Geißel der Technik zu unterwerfen, sondern die entscheidende Frage in unserer Gesellschaft am Weg nach vorne ist, sind wir in der Lage, die Technik in unserem Sinne zu nutzen oder aber lassen wir zu, dass die Technik uns benutzt. Und wenn wir das mit Überzeugungsarbeit in der Gesellschaft tatsächlich schaffen, dass wir das richtige Handling mit vorhandener Technik auch praktizieren können, dann hat der technische Fortschritt auch im Interesse unserer Gesellschaft einen Sinn.
Heidi Kerschbaumer, Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige?
Ja, ich habe eine klare Meinung dazu. Und ich würde eigentlich momentan dafür plädieren, dass wir die Jugendlichen oder die Kinder vor allem und Jugendlichen auch schützen. Also bin ich eigentlich für eine sehr kritische Betrachtensweise, entweder es gelingt uns, so aufzuklären, dass man Eltern auch eine Unterstützung geben kann. Ja, und ich glaube momentan fast, dass die Eltern die Unterstützung brauchen. Natürlich nicht alle, aber dass die Eltern diese Unterstützung brauchen, dass man sagt, okay, ab 14, oder das müssen dann Psychologen entscheiden, ja, aber bis zu einem gewissen Alter dürfen nicht alle Firmen jeden Schrott den Jugendlichen anbieten, denn letztlich ähnlich sind das Geschäftsmodelle. Und man kommt über Verlockung und über sehr einfache Belohnungssysteme ganz schnell hinein. Und deswegen bin ich jetzt der Meinung, man sollte Kinder, Jugendliche schützen und auch den Eltern eine Unterstützung geben. Und natürlich wird das auch umgangen. Das ist ganz völlig klar. Das probieren Jugendliche aus. Aber ja, das ist meine Meinung.
Erwin Bröll, Arnold Metnitzer, beide
noch,
Herren wollen dazu.
Noch
bitte
einen
ganz
Satz
kurz.
Dazu. Mir gefällt nämlich sehr dieser Versuch oder diese Versuche, die gerade in jüngster Zeit gestartet wurden, nämlich eine bestimmte Zeit Abstinenz von Social Media. Denn das eröffnet die Chance, gerade der Jugend auch die schönen Seiten des Verzichts auf dieses Instrument erleben zu können. Und das ist meines Erachtens ein wichtiger Schritt in diese Richtung, von der ich vorhin gesprochen habe.
Ja. ganz der Meinung der Heide Kerschbaumer, auch ganz der Meinung von Erwin Bröll. Nur etwas juckt mich jetzt. Ich habe einen Text mitgebracht, den mir 14 Tage vor seinem Tod mein Lehrer Erwin Ringel in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Sie halten länger und öfter Vorträge mittlerweile, als ich das gemacht habe. Wo immer Sie können, verwenden Sie diesen Text. Und diesen Text verwende ich, um nicht zu konterkarieren und zu sagen, ich bin anderer Meinung, sondern um darauf hinzuweisen, was immer die Gesellschaft jungen Menschen sagt. Das hat damit zu tun, wie glaubwürdig die Einzelnen in der Gesellschaft sind, die auf diese Weise mit Jugendlichen reden. Und hier dieser dramatische Text, den ich kurz vorlesen darf. In Deutschland hat er das, in München, glaube ich, oder in Nürnberg, hat ihm nach einem Vortrag über Eltern-Kinder-Beziehung ein junger Mann, dem Erwin Ringel, ein Maturant, ihm diesen Text gegeben. Wir erschrecken vor dieser Freiheit, die ihr uns plötzlich gebt, mit der ihr uns allein lasst in der leeren Wohnung, während ihr selbst die Flucht ergreift in panischer Angst in immer schnelleren Autos. Unsere Frage nach Gott speist ihr mit einem Esslöffel Sahne ab. Eure Schwarzwälder Torten stinken. Wundert euch nicht, wenn wir euren Händen entgleiten, davonbrausen auf unseren heulenden Maschinen, weil wir daheim nicht heulen dürfen in der hellhörigen Wohnung. Wundert euch nicht, wenn wir uns ekeln vor eurem Gesicht, aber den Augen der Gurus blind vertrauen. Wir wissen es ja, so oder so, in eurer Mitte gehen wir drauf, fallen wir um eines Tages, vor euren Augen sterben wir an der Sinnlosigkeit eures Lebens. Mich erschreckt dieser Text immer wieder und die Sinnlosigkeit der Jugend, in der neuesten Studie, das habe ich heute in der Presse gelesen, ist die Unzufriedenheit von Jugendlichen in den letzten Monaten von 70% auf 42% Zustimmung zur Demokratie gesunken. Das ist ein solcher Aufschrei. An eurer Welt gehen wir zugrunde und wir müssen in einem Miteinander der Generationen einfach verdammt aufpassen, dass wir nicht klugscheißerisch aus der älteren Generation auf Junge einpredigen, mit verboten oder nicht, sondern in diesem Ringen umeinander, im Wissen, wie sehr wir einander brauchen. Darum liebe ich auch den SDS-Großvater so. Der Erwin Ringel hat schon gesagt, das ist eine geheime Hymne der österreichischen Jugendlichen, weil wir dieses Miteinander brauchen, diesen schnellen Kaffee mit dem Großvater, der das versteht, was andere nicht verstehen.
Danke für das Stichwort des Miteinanders der Generationen. Ich will jetzt zur älteren Generation und zum Thema Einsamkeit und der Vorstufe der Vereinsamung kommen. Laut einer Studie des Sozialministeriums lebt ein Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher über 65 Jahre alleine. Und bei den über 80-Jährigen ist es fast die Hälfte. Heide Kerschbaumer, ich darf mit Ihnen beginnen. Sie haben beim Symposium Zusammenhalt in und nach der Krise der Kulturregion Niederösterreich im letzten Jahr, haben Sie mit großer Offenheit, wie ja auch bei uns jetzt schon im Gespräch, über Ihren persönlichen Weg aus einer Lebenskrise erzählt und haben Betroffene ermutigt, alle Farben des Regenbogens zu sehen. Was können Sie den älteren Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, mitgeben, um wieder Mut zu schöpfen?
Ja, ich habe von allen Farben des Lebens gesprochen. Man kann natürlich auch den Regenbogen als sehr schönes Bild nehmen. Ja, ich habe zuerst schon einiges gesagt. Ich glaube, es ist dieses, alle Farben zu sehen und dieses sich nicht verschließen. Und natürlich ist die Gesellschaft oder das Dorf, die Gemeinschaft auch gefordert, auf Menschen, die einsam sind, zuzugehen. Ich würde ganz wichtig finden, dass wir, so wie wir zuerst über Jugendliche gesprochen haben, auch ältere Menschen im Blick haben und ihnen Möglichkeiten anbieten. Ich kann hier vielleicht den neuen Vorstand des Dorferneuerungsvereines in Gossam zitieren, die sich als Aufgabe gestellt haben, für alle Generationen etwas anzubieten. Und das geht vom Maibaumsetzen über den Advent bis zum Kinderfasching. Aber das zwar für Generationen anzubieten, aber so anzubieten, dass es generationsübergreifend ist.
Arnold Metnitzer, Sie sind Theologe, Seelsorger, Psychotherapeut und ich habe es auch schon erwähnt, auch Buchautor. Und in Ihrem Buch Die Veredelung der Zeit schreiben Sie unter anderem über die Potenziale des Älterwerdens. Können wir über unsere eigene Lebenseinstellung lernen, diese Potenziale zu sehen und so Wege aus der Einsamkeit finden? Und wie sieht diese Lebenseinstellung aus, wenn Sie das versuchen, kurz zu beschreiben?
Ja, mein Gott, na, da gibt's so viele Möglichkeiten. Ich lebe auch tagtäglich aus der Verschränkung von alt und jung, von gesund und krank, von glücklich und unglücklich. Und im Idealfall haben beide Seiten einander ergänzend Mut zu machen. Ich sag ganz gern, mag die Jugend das Salz unserer Gesellschaft sein, das Alter ist der Pfeffer. Und wenn wir unsere Gesellschaft mit Pfeffer und Salz würzen, dann wird sie schmackhaft sein. Und das hängt wieder von der Kreativität und Fantasie von beiden Seiten ab. Der Albert Einstein sagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, weil all unsere Fantasie als einziges Feld grenzenlosen Wachstums immer mehr zustande bringt als das, was wir schon wissen. Und miteinander in die Richtung unterwegs zu sein, ist ein riesiges Abenteuer. Und es darf auch, bevor wir da Patentrezepte austauschen, es darf auch nichts ausmachen, wenn man dabei jämmerlich scheitert. Und das Scheitern als eine Kulturerfahrung der Menschheit, all unsere großen Ideen sind, oder viele davon, sind aus einem jämmerlichen Scheitern entstanden. Mir hat einmal bei einer Fernsehsendung am Heiligen Abend in Kärnten, da habe ich am Telefon was gesagt und da hat ein Schuldirektor, der offensichtlich etwas hatte von gegen einen davongelaufenen Pfarrer, der hat angerufen und gesagt, ich kann Ihr Gejammere und Ihr Gesusle nicht hören, geben Sie doch zu, als Pfarrer sind Sie jämmerlich gescheitert. Und dann sage ich, wie recht Sie haben. Und das ist meine Lebensgeschichte und auf die bin ich auch stolz. Ich weiß, dass ich Sie damit nicht erreiche, aber ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen heiligen Abend. Es ist doch viel zu schade, dass Sie sich jetzt ärgern über einen Pfarrer, der jetzt dort, wo Sie waren, nicht mehr Pfarrer ist. Und Sie glauben jetzt, den maßregeln zu müssen. Wenn wir liebevoll miteinander umgehen und staunen, was wir einander zu sagen haben, wenn wir aufmachen und nicht nur Angst haben, uns voreinander zu blamieren, dann ist eine Landschaft da, wo wir wirklich voneinander lernen und aneinander wachsen können. Das ist manchmal nicht einfach, aber es ist immer spannend. Dafür stehe ich mit meinen bald 74 Jahren.
Einsamkeit hat unglaublich viele Ursachen. Dankeschön ans Publikum hier im Dorfhaus Gossam für den Applaus. Einsamkeit hat unglaublich viele Ursachen. Gerade bei älteren Menschen hängt die Einsamkeit aber nicht immer nur mit der persönlichen Situation zusammen, sondern auch mit äußeren Faktoren. Und ein Stichwort ist mit Sicherheit auch das Thema der Mobilität. Und das bringt mich zu Erwin Bröll und zur Politik. Was kann denn die Politik tun, um gegen die Vereinsamung und gegen die Einsamkeit zu wirken?
Na, ich glaube schon, dass die Politik hier eine grundsätzliche Aufgabe hat, nämlich, wenn Sie so wollen, die Infrastruktur dafür verfügbar zu machen, dass der Kontakt, das Gespräch, die Gemeinsamkeit miteinander auch gepflogen werden kann. Das war ja eigentlich die Urzelle des Dorferneuerung-Gedanken. Denn wir dürfen ja nicht übersehen, dass gerade im Dorf in den 50er und 60er Jahren ein unglaublicher Wandel vor sich gegangen ist. Ich habe immer ein Beispiel vor Augen, die zunehmende Verkehrsmobilität hat in Wahrheit unsere Dörfer in zwei Teile getrennt, dass die Kommunikation im Dorf einfach nicht mehr möglich geworden ist. Ich nehme immer das Beispiel meines Vaters. In Radlbrunn war es so, da ist es so, dass die Keller ungefähr 300-400 Meter vom Bauernhaus entfernt waren. Und mein Vater hatte täglich den sogenannten Haustrunk für die Mitarbeitenden am Bauernhof nach Hause zu holen. Wenn der zu Mittag mit dem sogenannten Köllerzäger am Arm in den Keller gegangen ist, um dort Wein zu holen, dann hat er am Weg in den Keller mit Sicherheit 4-5 Menschen getroffen, mit denen er zumindest kurz sich austauschen konnte. Was ist heute? Heute, wenn es gut geht, setzt sich der Bauer ins Auto, fährt in den Keller und wenn er tatsächlich eine Chance hat, dann sieht er vielleicht einen im Vorbeifahren auf der Straße, wo er mit der Hand winken kann und das war die Kommunikation. Das hat mich immer mehr und mehr bewegt. Drum ist es auch wichtig, dass wir in der Dorferneuerung neben den baulichen Fortschritten, die wir gemacht haben und den kulturellen Fortschritten, vor allem auch die soziale und die moralische Dorferneuerung vorantreiben. Nämlich wieder Oasen des menschlichen Kontakts zu schaffen. Gemeinschaftsräume in den Dörfern. So etwas wie hier in Gossam, wo wir uns miteinander austauschen können, Gemeinsamkeit erleben können. Also das sind schon Aufgaben, die die Politik zu bewältigen hat. Und ich glaube auch, so wie ich immer gesagt habe, es darf mich schon lange nicht mehr geben, muss es die Dorferneuerung noch immer geben. Denn das ist ein ständiger Prozess am Weg in die Zukunft mit den jeweiligen neuen Herausforderungen, die dem Dorfleben oder der Gesellschaft gestellt werden.
Wir sind jetzt schon bei den Lösungsansätzen und ich muss langsam an das Ende unseres heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich denken, will aber noch ganz kurz zu den Ursachen kommen und Arnold Metnitzer fragen. Es gibt einen aktuellen Bericht der WHO, der die Auswirkungen von Einsamkeit auf Gemeinschaften und Gesellschaften zeigt. Soziale Isolation stellt demnach eine ernsthafte Bedrohung für die globale Gesundheit dar und trägt zu einem erhöhten Risiko für Krankheiten und schlechter psychischer Gesundheit bei. Soweit so gut.
Na, soweit so schlecht.
Soweit so schlecht. Ja. Es heißt dann nämlich auch noch, ob Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörungen oder Depressionen, Einsamkeit könne so gesundheitsschädigend sein wie 15 Zigaretten am Tag. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, über Vereinsamung, also schon im Ansatz, über dieses Thema, über das Thema Einsamkeit zu sprechen?
Weil sie sich genieren. Weil sie ganz gern, wir haben zwei Grundsehnsüchte im Menschen. Wir wollen verbunden sein, wir wollen angenommen sein, wir wollen, dass uns auf jemand auf den Kopf zusagt, schön, dass du da bist. Und ohne dich wäre es um vieles langweiliger und die Welt nicht so schön. Das tragen wir seit dem Mutterleib im Grunde. Das haben wir schon im Mutterleib durch die Verbindung mit unserer Mutter durch die Nabelschnur in den 100 Milliarden Ganglienzellen da gespeichert. Ist einfach feiner, wenn man nicht alleinig ist. Und dort, wo ich dazugehöre, möchte ich gern zeigen können, was ich kann. Und wenn diese beiden Koordinaten geglückten Lebens nicht möglich sind, dann geniere ich mich. Und zwar unbewusst, das brauche ich gar nicht bewusst haben, es tut einfach weh. Und über diesen Schmerz freiwillig zu reden und jemandem zu sagen, du, ich fühle mich so einsam, das erfordert eine ziemliche psychohygienische Wachsamkeit und das bedarf einer Übung, eines Miteinanders, wo man das in kleinen Schritten einfach übt. Und in dem Zusammenhang schon Erwin Ringel hat immer, das Wort ist von einem anderen, aber Erwin Ringel hat während meiner ganzen Ausbildung einen Satz immer wieder gesagt als der große Psychosomatiker: Was kränkt, macht krank. Und am Locus minoris resistentiae, also an diesem Ort im Körper, wo die geringste Widerstandskraft ist, dort bricht die Krankheit aus. Das geht mal. Ich habe heute mit jemandem geredet, die leidet im Moment mit der Niere, weiß nicht, was los ist und sagt selber, irgendwas ist mir die längste Zeit auf die Nieren gegangen oder hat mir auf den Magen geschlagen oder ich habe Migräne, weil es zerreißt mir den Schädel und ich komme nicht raus. Das heißt, all diese Kränkungen sind im Grunde psychosomatische Reaktionen auf etwas, was nicht stimmt und eine Urkränkung des Menschen ist, wenn er allein gelassen wird und allein ist. Und in diesem Zusammenhang ein Lösungsansatz, vielleicht ist das dann eh schon mein Schlusswort, ausgelöst durch Erwin Pröll, das wollte ich Erwin Ringel sagen, und durch das, was er erzählt, eine meiner Gesprächspartnerinnen bei einer Moderation in Kärnten, in Österreichs erster Glücksgemeinde Moosburg, wo ich Präsident des dortigen Glücksvereins sein darf. Wenn man sonst so nichts bringt im Leben, dann wenigstens zur Präsidentschaft in einem Glücksverein. Das war die Claudia Stöckl und die hat über ihre 28 Jahre Erfahrung Frühstück bei mir erzählt. Und die schönste Geschichte, die mir geblieben ist, war ihr Gast, der Glücksminister von Bhutan. Und den hat sie gefragt, was man tun kann, um glücklich zu sein. Und er hat so im Sinne des Franz von Assisi gesagt, nicht zu hoffen, geliebt zu werden, sondern zu lieben und nicht getröstet zu werden, sondern dort, wo man ist, zu trösten. Und in der Diktion des Gesundheits- und des Glücksministers von Bhutan heißt das, er sitzt immer wieder in Wien in einem Kaffeehaus und hat es dort zur Angewohnheit gemacht, wenn er zahlt, dass er die Zeche vom übernächsten Tisch auch mitzahlt. Und dann sage ich, ja, aber wem sage ich? Dann sage ich, sagen Sie nichts. Mein Glück besteht darin, jemanden, wenn ich das Lokal verlassen habe, eine Freude gemacht zu haben und der weiß nicht, wem er diese Freude verdankt. Mit etwas Fantasie haben wir alle diese Möglichkeit, dafür zu sorgen, gegen die Einsamkeit zu wirken. Auch wenn der dann der Glückliche ist, gar nicht weiß, wem er das verdankt.
Erwin Pröll, wie sieht denn ganz kurz noch Ihr Lösungsansatz gegen die Vereinsamung aus?
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir alle miteinander dazukommen, nicht nur kopfbewegt zu sein, sondern wieder mehr und mehr herzbewegt zu sein. Denn wenn uns das gelingt, dann wird der Respekt untereinander größer, dann wird der Umgang miteinander wesentlich menschlicher und persönlicher, dann wird der Einzelne offener, auch für die Problemsituation oder die Situation des anderen. Und jemand, der den anderen verstehen kann, der wird auch dem anderen gern etwas Gutes tun. Und jemand, der anderen gerne etwas Gutes tut, ist selber glücklich.
Heidi Kerschbaumer. Heidi Kerschbaumer, ja, Ihr Ansatz.
Ich bin auch dafür, die Türen zeitweise aufzumachen und nicht nur aufzumachen, sondern auch hineinzugehen. Das war wirklich früher üblich, also in meinem aufwachsenden Elternhaus, das war, komm, geh einer, sitz die nieder, was gibt's Neues? Und wenn man in der Tür stehen geblieben ist. Und das war früher in Gossam, die leider große, also verstorbenen älteren Frauen, da ist man auch nur, wenn man bei der Tür war, geh einer, oder dann hat man eine Katze bewundert oder irgendwas. Also diesen Ansatz des Türenöffnens und auch hineinzugehen, der ist, glaube ich, ein sehr guter, egal in welchem Umfeld man wohnt und für Kinder, Erwachsene und alte Menschen. Und ich hätte ein Schlusswort, ich habe so was Schönes gelesen, von der Christine Nöstlinger, ein Zitat, Glück ist etwas für den Augenblick. Und das hat mich eine Spur demütig gemacht und ich habe zuerst die Dankbarkeit vergessen. Und ich glaube, wenn wir sehen, was alles gut läuft, und uns reflektieren und auch sehen, was es alles Positives im Leben gibt, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, Türen aufzumachen und bei Türen hineinzugehen.
Vielen Dank. Wir sind damit am Ende unseres heutigen Kamingesprächs zum Thema gegen die Vereinsamung. Die Kamingespräche sind eine Veranstaltungsreihe der Kulturregion Niederösterreich und Sie können selbstverständlich diese Sendung auch nachhören auf noe.orf.at in der ORF Niederösterreich App und auf der Website der Kulturregion Niederösterreich unter kulturregion.noe.at. Ganz kurz zum nächsten Kamingespräch. Dieses findet am Mittwoch, den 13. Mai statt. Das Thema lautet dann bzw. beschäftigt sich mit Social Media zwischen Information und Einflussnahme in einer Welt, in der Konflikte nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in unseren sogenannten sozialen Netzwerken ausgetragen werden. Verschwimmt die Grenze zwischen Information und Einflussnahme. Cyberangriffe, Desinformation, Extremismus und algorithmische Verstärkung prägen, was wir sehen und was wir glauben. In dieser Diskussionsrunde zeigt ein militärischer Cyberexperte und ein Experte für digitale Medien, wie Social Media zur Waffe wird, wer im Hintergrund die Fäden zieht und welche Bedeutung das für unsere Gesellschaft hat. Und passend zum Thema diskutieren wir im Haus der Digitalisierung in Tulln. Zu meinen drei heutigen Gästen sage ich wiederum Dankeschön für die spannende Diskussion. Heide Kerschbaumer, Pädagogin und ehemalige Schulleiterin, Arnold Metnitzer, Theologe, Seelsorger, Psychotherapeut und Buchautor und Moderator, unter anderem auch im ORF, und Erwin Pröll, Landeshauptmann außer Dienst und Aufsichtsratsvorsitzender der Kulturregion Niederösterreich. Danke für Ihre Zeit und für die Überlegungen und das interessante Gespräch. Und Dankeschön auch unserem Publikum hier im Dorfhaus Gossam in Emmersdorf in der Wachau für Ihr Kommen. Bei allen Hörerinnen und Hörern. Bei allen Hörerinnen und Hörern freue ich mich auf ein Wiederhören in einem Monat. Am 20. Mai um 21 Uhr gibt es das nächste Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Dankeschön für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Schönen Abend.